Aufs Korn genommen, der Podcast des Deutschen Bauernverbandes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufs Korn genommen. Die Grüne Woche ist geschafft und hier geht es heute weiter mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich, wie geht es weiter mit dem Umbau der Tierhaltung? Aktuell ist der Umbau der Tierhaltung hin zu noch mehr Tierwohl, der gesellschaftlich gewünscht ist, ganz schön ins Stocken geraten. Die Tierhalter brauchen allerdings dringend eine Antwort, wie es weitergehen soll, und sie brauchen dringend eine Perspektive. Denn sie stehen bereits seit geraumer Zeit in den Startlöchern und wollen die Tierhaltung weiterentwickeln, sind dazu allerdings kaum in der Lage, da die politischen Rahmenbedingungen dies nicht ermöglichen. Hierüber möchte ich deshalb heute mit Hubertus Beringmeier, dem Veredelungspräsidenten des Deutschen Bauernverbandes, sprechen. Zunächst einmal möchte ich aber noch ein kurzes Grüne Woche-Fazit mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, ziehen. Ich bin Sophie Spohnbier und wünsche jetzt erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Ruckwied, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein ganz kurzes Grüne Woche-Fazit.
Hallo Frau Spohnbiel.
Die Grüne Woche konnte jetzt nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder in Präsenz stattfinden. Wie ist denn so Ihr Fazit nach der Grünen Woche? Vielleicht zunächst einmal im Hinblick auf Landwirtschaft erleben.
Ja, die Grüne Woche war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Verbraucherinnen und Verbraucher konnten Lebensmittel wieder erleben. Sie konnten sie spüren, anfassen, riechen und genießen. Der Besuch war sehr gut und ich habe viele zufriedene Gesichter gesehen. Menschen, die Freude dran hatten, endlich mal wieder auf der Grünen Woche sein zu können.
Es ging auf dieser Grünen Woche aber ja nicht nur um Verbraucherkommunikation, sondern es ist ja auch eine wichtige Plattform für agrarpolitische Themen. Und da haben Sie ja thematisch 2 Themen ganz besonders hervorgehoben. Das ist zum einen der Umbau der Tierhaltung und dann das Thema Ernährungssicherung. Wie geht es jetzt weiter bei diesen Themen?
Ja, wir hatten auf unserem DBV-Stand regen politischen Betrieb, Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende, Damen und Herren aus dem Bundestag, der Agrarausschuss, Ministerinnen, Minister waren da und wir haben die Gelegenheit genutzt, die politischen Themen, ja die Themen, die uns Bauern umtreiben, anzusprechen. An erster Stelle natürlich das Thema, wie geht es um die Fragestellung, wie geht es weiter mit der Tierhaltung. Und dann haben wir natürlich darüber hinaus auch das ganz, ganz wichtige Thema Ernährungssicherung diskutiert und haben auch unsere Vorstellungen, wie man die Ernährung sichern kann, was dazu notwendig ist, wie man die Tierhaltung in Deutschland sichern kann, Zukunftsperspektiven aufzeigen kann, die haben wir in die Diskussion sehr intensiv eingebracht.
Und da gibt es ja jetzt sowohl beim Thema Umbau der Tierhaltung als auch bei der Ernährungssicherung einige Debatten, die geführt werden müssen, sowohl national als auch auf EU-Ebene. Sei es das Thema pauschale Flächenstilllegung, Pflanzenschutz, neue Züchtungsmethoden oder auch Flächenverbrauch. Sehen Sie bei diesen Themen aktuell ausreichend Pragmatismus in der Politik, um diese Herausforderungen wirklich erfolgreich angehen zu können?
Nein, ich sehe leider nicht diesen Pragmatismus in der Politik, sondern eher Diskussionen, die sich nicht an der Landwirtschaft und an den Erfordernissen, auch was Weiterentwicklung der Tierhaltung, was das Thema erneuerbare Energien, Reduktion der Abhängigkeit von Energieimporten anbelangt, betrifft. Auch beispielsweise das Thema Klimawandel, Biokraftstoffe tragen zur Reduktion der Emissionen bei, wird meines Erachtens nicht sach- und zielorientiert diskutiert. Die Politik muss wieder näher an die Bürgerinnen und Bürger ran. Die Politik muss wieder näher an uns Landwirte rangehen und die Politik dann die Maßnahmen so ausgestalten, dass man sie auch umsetzen kann.
Ja, und apropos Biokraftstoffe, im Vorfeld der Grünen Woche wurde ja noch ein Thema heiß diskutiert und das ist eben das vom Bundeslandwirtschaftsministerium und vom Bundesumweltministerium gewünschte Ende von Biokraftstoffen. Es heißt ja, dass man bis 2030 schrittweise runtergehen wolle vom Biosprit aus Nahrungspflanzen, um diese für die menschliche Ernährung nutzen zu können. Wie ist da Ihre Sicht der Dinge, Herr Ruckwied?
Landwirtschaft ist komplex und insofern muss man auch dieses Thema in der gesamten Komplexität sehen. Am Ende landet nämlich ein Teil auf dem Teller, auch wenn wir Biokraftstoffe erzeugen. Die sind umweltschonend, reduzieren Emissionen. Wenn wir die Reduktionsziele erreichen wollen, brauchen wir Biokraftstoffe. Wir brauchen auch Biogasanlagen als Regelenergie. Und wenn wir beispielsweise Bioethanol oder Biodiesel herstellen, fällt ja noch ein hochwertiges Eiweißfuttermittel an, das ich dann über den Tiermarken entsprechend nutzen kann. Und am Ende habe ich hochwertige Lebensmittel, nicht nur Fleisch, sondern darüber hinaus eben auch Butter, Milch, Quark, Joghurt, Käse. Am Ende erzeugen wir für den Teller.
Ja, so ist es. Und ja, Landwirtschaft ist komplex. Und in diesem Podcast wollen wir auch einigen dieser Themen auf den Grund gehen und zeigen, wie komplex es ist. Erst einmal aber vielen Dank, Herr Rückwied, für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit.
Gerne.
Wie eingangs bereits angesprochen und auch von Präsident Rückwied betont, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter mit dem Umbau der Tierhaltung, eine Frage, auf die jetzt schnellstmöglich eine Antwort gefunden werden muss. Und darüber will ich jetzt mit dem DBV-Veredelungspräsidenten Hubertus Beringmeier sprechen. Neben seinem Posten hier beim DBV ist er Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes und bewirtschaftet einen Betrieb in Nordrhein-Westfalen mit Ackerbau und Schweinemast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Beringmeier, und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, hallo, und ich bin sehr gerne gekommen. Ich freue mich auf das Interview.
Prima. Wir haben heute tatsächlich auch gar nicht allzu viel Zeit, weil es hier gleich weitergeht mit DBV-Gremiensitzungen. Aber wir wollen heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und das ist der Umbau der Tierhaltung bzw. die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland. Und jetzt ist es ja so, dass Bundesminister Özdemir direkt zum Amtsbeginn angekündigt hat, die Tierhaltung in Deutschland zukunftsfest machen zu wollen. Jetzt wurden auch ein paar Schritte unternommen, aber passiert ist tatsächlich noch nicht allzu viel. Und deshalb würde ich sagen, dass wir vielleicht einmal ganz vorne anfangen und wir einmal schauen, wie die aktuelle Situation auf den Höfen ist, wie die wirtschaftliche Lage gerade ist und ja, was ist gerade los in der Tierhaltung? Können Sie das vielleicht einmal kurz skizzieren?
Ja, wenn man die letzten 3 Jahre mal Revue passieren lässt, dann muss man einfach sagen, da war das eine sehr schwierige Phase. Zurzeit haben sich die Preise Gott sei Dank erholt. Sowohl die Ferkelpreise als auch die Mastschweinepreise. Ich persönlich gehe davon aus, dass es auch in den nächsten Wochen sich fortsetzen wird. Aber wenn wir die Zeit Revue passieren lassen, dann war das natürlich eine katastrophale Situation. Denken wir nur, durch Corona haben sich natürlich die Märkte verschoben. Wir hatten Schlachthofschließungen. Im Anschluss durch den fürchterlichen Krieg hatten wir natürlich eine extreme Verteuerung unserer Betriebsmittel. Denken wir nur an die Futterkosten, die hochgeschnellt sind, aber auch die Energiekosten. Und all das hat natürlich zu einer großen Verunsicherung geführt. Und wir haben natürlich viele Familien, viele Tierhalter in diesen letzten 3 Jahren verloren. Insbesondere auch aufgrund dessen, weil wir im Moment in einer Situation sind, wo Perspektivlosigkeit herrscht.
Genau, jetzt ist es ja so, dass bereits Anfang 2020 das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung seine Empfehlung vorgelegt hat, wie der Umbau der Tierhaltung gelingen kann, also der gesellschaftlich gewünschte Umbau. Und ein Baustein hierbei ist ja die verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung. Die soll ja im Grunde dafür sorgen, dass der Verbraucher mehr Transparenz beim Einkauf hat und dass er gezielt nach Tierwohlware greifen kann. Und jetzt wurde ja auch ein Entwurf für diese Tierhaltungskennzeichnung vorgelegt vom BMEL. Wie bewerten Sie diese denn? Hält die, was sie verspricht?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Stückwerk. Wir reden ja nur über den Frischfleischbereich vom Schwein. Und wenn wir über eine Haltungsformkennzeichnung sprechen, dann müssten wir ja im Grunde genommen alle Tierarten einbeziehen und das komplette Sortiment mit einbeziehen. Also inklusive verarbeitete Ware. Und was natürlich auch fehlt, ist die Herkunftskennzeichnung. Also es geht ja gar nicht, also dass wir nicht die Herkunftskennzeichnung haben. Das heißt, die Sauenhalter sind komplett außen vor. Und das Ding setzt natürlich noch eins drauf, indem ausländische Teilnehmer einfach Bilder schicken sollen. Also für mich ist das natürlich völlig unverständlich. Das ist nicht mal ein Stückwerk, sondern das ist kompletter Murks. Wir haben immer eingefordert, dass die ITW, die gut läuft, 27 Millionen Mastschweine haben wir, die aus der ITW kommen, mit einbezogen wird, eine eigene Stufe bekommt. Und dann haben wir auch die Vorschläge gemacht für die Haltungsform Stufe 2, dass wir dann den Tieren 20% mehr Platz geben. Aber auch das ist zurzeit, wird das nicht wirklich ernst genommen, wird es nicht wirklich einbezogen. Im Grunde genommen haben sich alle Verbände, wir natürlich als Deutscher Bauernverband auch, uns dazu positioniert. Aber unsere Kritikpunkte sind im Grunde genommen gar nicht aufgenommen worden. Ich durfte den DBV in einigen Verhandlungen, muss man schon sagen, mit dem Minister vertreten. Und ja, unsere Sorgen und unsere Einwände wurden zur Kenntnis genommen, aber am Ende sind die kaum berücksichtigt worden. Und deshalb ist es für uns, ja, das ist nicht der große Wurf und hätte man sich auch sparen können.
Sie haben ja schon angesprochen, dass auch die Herkunftskennzeichnung notwendig ist. Da gibt es aber auch noch nicht so richtig Bewegung, oder?
Der Minister Özdemir hat ja gesagt, wenn die Herkunftskennzeichnung nicht um die Jahreswende von der EU nach vorne gebracht wird, wird er sie nach vorne bringen. Bislang hören wir nichts. Aber das ist natürlich für uns total wichtig, dass die Herkunftskennzeichnung dazukommt. Das gehört einfach zusammen. Herkunftskennzeichnung und Haltungsformkennzeichnung.
Genau. Und ein weiterer Aspekt, der ja notwendig ist, ist ja die Anpassung des Baurechts, damit Ställe überhaupt umgebaut werden können in Richtung mehr Platz, Auslauf und so weiter. Und aktuell ist es ja so, dass Umbauten teilweise nicht mehr möglich sind, dass Neubauten auch blockiert werden mit der aktuell gängigen Genehmigungspraxis. Und jetzt ist es hier ja auch so, dass vom Bauministerium ein Entwurf vorgelegt wurde. Wie bewerten Sie den denn? Was halten Sie von dem, was da vorgeschlagen wurde?
Ja, der Entwurf geht überhaupt nicht weit genug. Also auf der einen Seite sollen wir unsere Ställe umbauen zu mehr Tierwohl und auf der anderen Seite gibt der Entwurf das ja überhaupt nicht her. Also dann muss es doch auch möglich sein, dass alle Schweinehalter ihre Ställe umbauen können zu mehr Tierwohl. Und dann muss natürlich so ein Referentenentwurf dementsprechend das auch hergeben. Und das sehen wir im Moment überhaupt nicht. Auch da kommt massive Kritik unsererseits auf, weil dann brauchen wir eine vernünftige Lösung, um am Ende auch das, was in der Borchert-Kommission erarbeitet worden ist, auch umsetzen zu können. Und so funktioniert das baulich nicht. Das sind nur einige wenige Betriebe, die dann bauen könnten. Und das kann natürlich nicht am Ende unser Ziel sein.
Ja, und zu guter Letzt wurden jetzt dann vor kurzem auch noch Eckpunkte für das lange geforderte Förderungsprogramm vorgelegt. Hier ist es ja so, dass Landwirte den gesellschaftlich gewünschten Umbau halt einfach nicht alleine stemmen können und es hier Unterstützung bedarf. Ja, jetzt wurde was angekündigt, jetzt wurde es vorgelegt, aber hält das, was es verspricht? Wie bewerten Sie das geplante
Förderungsprogramm? Also das Eckpunktepapier vor Weihnachten hat natürlich zu großen Unmut und zu großer Verärgerung unsererseits gesorgt. Wir haben das auch sofort kritisiert. Wir sind dort deutlich vor der Grünen Woche auch über den DBV rausgegangen, aber auch über die Landesbauernverbände, wo wir das scharf kritisiert haben. Warum haben wir das kritisiert? Auf der einen Seite hat man dort Linien eingezogen von 200 Sauen oder 3000 verkauften Mastschweinen. Das würde ja bedeuten, dass 80% unserer Schweinehalter schon mal per se außen vor sind. Das heißt, das könnten eher nur kleinere oder auch Biobetriebe umsetzen. Und dann sind dort natürlich auch noch, ich nenne es jetzt mal Stolpersteine, eingebaut worden. Beispielsweise verpflichtend der Ringelschwanz. Nur 65% der Kosten sollen übernommen werden. Und das Ganze auch nur für 4 Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt als Schweinehalter meinen Stall umbauen möchte und würde mich auf das Programm einlassen, ja, dann habe ich ja überhaupt keine Sicherheit. Was ist nach den 4 Jahren? Das heißt, im Grunde genommen ist das so nicht umsetzbar. Und da fordern wir natürlich deutliche Korrekturen. Auf der einen Seite, es muss für alle zugänglich sein und natürlich auch, wie die Borchert-Kommission das erarbeitet hat. Wir brauchen ein Finanzierungsmodell für die nächsten 20 Jahre.
Ja, also wenn wir das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, dann ist es letztendlich ja eigentlich kein Programm zum Umbau, sondern eher ein Programm zum Abbau, oder?
Das erleben wir ja zurzeit, dass die Schweinehaltung massiv zurückgeht und im gleichen Umfang wird in Spanien aufgestockt. Das heißt, man treibt mit all diesen Dingen, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, letztendlich die Schweinehaltung aus Deutschland raus. Man nimmt uns ein Stück weit die Perspektivlosigkeit. Und da muss möglichst schnell ein Dreh rein, dass wir wirklich nicht weiter diesen Abbau forcieren. Also ich persönlich habe auch das Gefühl, dass Teile der Politik das genüsslich einfach betrachten. Das kommt denen ja auch sehr entgegen. Wir reden ja immer davon, deutlichen Abbau der Tierhaltung. Aber es kann doch am Ende nicht unser Ziel sein, dass die Schweinehaltung komplett abwandert oder größtenteils abwandert, im Ausland dann dementsprechend die Bestände aufgebaut werden, damit es dann wieder als Fleisch zurückkommt. Also dafür werden wir uns als Bauernverband massiv einsetzen, dass das nicht weiter geschieht und dass wir jetzt auch zunehmend Druck auf die Politik machen.
Ja, und Verlagerung ins Ausland wäre ja letztendlich auch kein Mehr an Tierwohl, sondern vielmehr das Gegenteil. Wie geht es denn jetzt weiter? Also sind Sie der Meinung, dass man dieses Programm trotzdem noch irgendwie von einem Abbauprogramm zum Umbauprogramm umfunktionieren kann?
Ja, wir haben ja heute Abend den Herrn Dr. Hocker von der FDP da, hier beim Deutschen Bauernverband. Und den werden wir natürlich damit konfrontieren, weil es heißt ja immer innerhalb der Koalition oder auch Minister Özdemir sagt, ja, ich würde es ja gerne machen, aber die FDP blockiert. Und diese Fragen werden wir ihm natürlich heute Abend stellen. Warum hat man keine vernünftige Finanzierung hinterlegt, sodass wir dann am Ende auch das tolle Ergebnis, was die Borchert-Kommission erarbeitet hat, also da haben wir uns als Bauernverband von Anfang an mit eingebracht. Das ist wirklich klasse. Das liegt 3 Jahre auf dem Tisch. Die Vorgängerregierung hätte es umsetzen können, aber die jetzige Koalition ist auch schon 1 Jahr im Amt und unternimmt im Grunde genommen auch viel zu wenig, um das dann auch in Gänze umzusetzen. Dann hätten wir eine vernünftige Lösung.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen so ein bisschen grundsätzlicheren Blick auf das aktuelle Verbraucherverhalten in der Krise werfen. Und zwar ist es ja so, dass alle fordern, es muss Bio sein, wir brauchen mehr Tierwohl und so weiter. Aber letztendlich wird dann halt im Supermarkt nach den günstigsten Produkten gegriffen. Und da fragt man sich halt so ein bisschen, wie passt das zusammen? Lässt sich dieser Widerspruch überhaupt auflösen?
Ja, auf der einen Seite, ich sage immer, wir sind ja alle Verbraucher. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Verbraucherwünsche. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Verbraucherverhalten. Also alle wünschen sich mehr Tierwohl. Aber im Supermarkt sieht man zurzeit, gerade durch die steigende Inflation, dass wir erleben, dass die hochpreisigen Produkte im Regal liegen bleiben. Beispielsweise Bioprodukte, die Umsatzrückgänge zu verbuchen haben. Oder ein anderes Beispiel ist es bei der Initiative Tierwohl, wo wir auch im Moment Probleme haben, alle unterzubringen. Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir uns vollumfänglich über den Markt finanzieren können, den kompletten Umbau der Tierhaltung. Das heißt, das ist ja genau das Problem, was wir auch immer gesagt haben, was ja auch die Borchert-Kommission gesagt hat. Wir brauchen parallel zum Marktpreis einen Ausgleich für das Mehr an Tierwohl, was wir leisten. Wenn wir das nicht bekommen, dann werden wir am Ende nicht mehr wirtschaftlich produzieren können, weil wir an Wettbewerbsfähigkeit gerade in diesen letzten 2-3 Jahren enorm verloren haben. Denken wir an die Abschaffung der Werkverträge, denken wir an die zusätzlichen Auflagen, die auf Schlachtung und Verarbeitung zugekommen ist, durch Corona-Filtertechnik, Abstand halt, all das. Da ist eine Menge an Kostensteigerungen gekommen und dann natürlich die ASB. Wir sind ja nicht mehr, ich sag jetzt mal, was Export angeht, überall vertreten. Und dadurch haben wir natürlich auch nochmal einen Nachteil. Also in Gänze könnte man diesen Nachteil, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber auf bis zu 20 Euro pro Schwein summiert sich das zusammen. Und dadurch sind wir natürlich nicht wettbewerbsfähig. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir uns nur über den Markt finanzieren sollen, dann wird das Mehr an Tierwohl nicht funktionieren. Da müssen die Ställe so bleiben, wie sie sind, weil es kann man im Moment kaum einem zumuten, die Ställe umzubauen und am Ende hängt man auf den höheren Kosten.
Ja, und aktuell ist es ja auch so, dass auch das Thema Fleischkonsum immer stärker in der politischen und in der öffentlichen Debatte diskutiert wird. Jetzt hat auch beispielsweise gerade Lidl angekündigt, weniger tierische Produkte anbieten zu wollen und mehr Ersatzprodukte anbieten zu wollen. Und die Liste an solchen Beispielen ist ja lang. Wie sehen Sie das? Was bedeutet das für die Tierhaltung in Deutschland?
Grundsätzlich sagen wir ja immer, der Verbraucher soll sich so ernähren, wie er es möchte. Also wir verpflichten ja keinen dazu, jeden Tag ein Schnitzel zu essen, nur so als Beispiel. Wir merken ja seit Jahren, dass der Fleischkonsum rückläufig ist, gerade im Schweinefleischbereich. Wenn wir mal die Zahlen im Moment nehmen, 13 Kilo Geflügel, 9 Kilo Rind und wir sind bei knapp 30 Kilo Schweinefleisch. Diesen Abwärtstrend, den würden wir natürlich sehr gerne stoppen. Übrigens von diesen knapp 30 Kilo oder 29 sind es genau kommen zurzeit schon 11 Kilo aus dem Ausland. Auch das muss man sich vergegenwärtigen. Aber grundsätzlich stellen wir schon fest, dass weniger Fleisch gegessen wird, ja. Aber das wird natürlich auch von der Politik nach vorne getrieben. Denken wir an die ganzen Diskussionen rund um den Klimawandel. Dann ist das Erste immer, was wir hören als Argument, naja, wir müssen weniger Fleisch essen. Es spricht kaum jemand davon, dass wir vielleicht weniger verreisen, weniger fliegen sollen, all das. Also das heißt, das nutzt man im Moment auch ein Stück weit aus, sage ich mal. Aber das jetzt, Sie haben es angesprochen, Lidl beispielsweise sagt, wir werden mehr pflanzliche Produkte verkaufen. Okay, am Ende des Tages sind das Händler und die natürlich auch Geld verdienen wollen. Wir finden das natürlich nicht witzig, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite können wir nicht einen Discounter jetzt verpflichten, bestimmte Mengen abzunehmen. Ich persönlich glaube, dass wir vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle weniger brauchen. Ja, das wird so sein in Zukunft. Aber ganz sicher nicht, dass wir komplett auf Fleisch verzichten. Das heißt, die Tierhaltung wird auch weiter in Deutschland alleine schon aus Gründen der Nachhaltigkeit, aus Gründen der Kreislaufwirtschaft eine enorme Bedeutung behalten. Denken wir nur dran, wir haben ja viele Produkte, die wir als Mensch nicht direkt verwerten können, die wir auch nicht direkt verzehren können. Das heißt, die können wir nur über die Tiere veredeln. Also insofern wird die Tierhaltung einen enormen Stellenwert behalten. Aber das Verbraucherverhalten ändert sich und das ist im Grunde genommen seit Jahren schon so.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass diese ganzen Diskussionen, aber eben auch die Planungsunsicherheit und so weiter, die schüren ja schon die Unsicherheit in der Branche, die einfach da ist. Und ich glaube, dass vor allem junge Menschen, die vielleicht jetzt auch gerade irgendwie kurz vor der Hofübernahme stehen, dass bei denen diese Unsicherheit noch mal größer ist, ob sie das wirklich weitermachen sollen oder nicht. Was sagen Sie zu jungen Menschen, die sich unsicher sind, ob dieser Beruf überhaupt noch Zukunft hat? Hat der Beruf noch Zukunft?
Eindeutig ja. Ich bin ja auf vielen Veranstaltungen. Wir hatten gerade letzte Woche noch von der Landjugend eine große Veranstaltung in Westfalen-Lippe. 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie motiviert die sind, wie gut ausgebildet die sind. Die haben auch viele gute Ideen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, im Moment ist es sehr schwierig, denen auch eine Empfehlung zu geben. Was soll man machen? Wir wissen alle, dass zurzeit im Grunde genommen ja gar keine Stelle gebaut werden. Und da brauchen wir natürlich dringend Planungssicherheit, ein vernünftiges Konzept, von mir aus unter veränderten Bedingungen. Das sagen auch die jungen Leute. Die sagen aber, man soll uns eine Richtschnur geben und vor allen Dingen Planungssicherheit für die nächsten 20 Jahre. Wenn ich jetzt mal so ein Beispiel rausnehme, Planungssicherheit, und das ist ja, denken wir an die Sauenhaltung. Wir wissen, dass dann im Deckzentrum umgebaut werden muss, im Abferkelbereich umgebaut werden muss, perspektivisch. Und da haben wir die 6,5 Quadratmeter für die Abferkelbuchten. Und da haben einige letztes Jahr schon umgebaut. Und jetzt kommen die Ausführungshinweise raus und dann stehen da auf mal 2 Quadratmeter mehr plus Ferkelnest. Also das ist natürlich der Super-GAU, ne? Also Sie bauen was als junger Mensch, Sie ja, verschulden sich. Unsere Ställe haben eine Abschreibungsdauer auf 20 Jahre in aller Regel. Und dann nach 5 Jahren oder vielleicht sogar schon nach 3 Jahren kommen irgendwelche Änderungen. Und das geht einfach nicht, das halten wir nicht aus. Aber da sind die jungen Menschen sehr kreativ und da brauchen wir dringend Planungssicherheit. Und deshalb machen wir auch diesen Druck auf die Bundespolitik. Den werden wir erhöhen, weil so kommen wir auch nicht weiter. Dann brauchen wir auch ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland. Aber abschließend nochmal, und ich habe es zu Beginn gesagt, ja, natürlich hat Landwirtschaft Zukunft. Das ist auch bei uns zu Hause so. Mein Sohn, diese Diskussion führen wir auch zu Hause. Und ich bin wirklich davon überzeugt, sonst würde ich auch ehrlich gesagt nicht ehrenamtliche Arbeit in dem Umfang machen. Dann könnten wir sofort komplett kapitulieren. Machen wir natürlich nicht. Wir nehmen die Herausforderungen an und setzen uns für den Berufsstand, insbesondere für die jungen Menschen in der Landwirtschaft ein. Und ich bin auch da auch ein Stück weit optimistisch, dass die Politik auch noch ein Stück weit zum Einlenken kommt, dass wir dann auch am Ende ein vernünftiges, tragfähiges Konzept haben.
Ja, ich denke auch, Landwirtschaft ist auf jeden Fall eine Zukunftsbranche. Vielen Dank, Herr Beringmeier, für das Gespräch und für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen Dank für das Interview und ich habe das sehr gerne gemacht und ja, bedanke mich noch.
Sehr schön.
Das war's für heute. Wenn Ihnen die Folge gefallen haben sollte, dann lassen Sie gerne eine Bewertung da. Ich bedanke mich jetzt aber erst einmal fürs Zuhören und wir melden uns bald zurück mit einer neuen Folge. Bis dahin.